Als Abraham nach 10 Jahren noch keinen Sohn von seiner Frau Sarah bekommen hatte, taten sie, was damals üblich war. Sarah gab Abraham ihre Magd zur Frau und Hagar gebar dann anstelle quasi, oder gebar, sagt man, in den Schoß der Sarah. Das war so eine Art Leihmutterschaft. Doch Gott wollte unbedingt, dass der versprochene Nachkomme von Sarah geboren wird, die bis dahin unfruchtbar war. Erst nach weiteren 15 Jahren, also 25 Jahre nachdem Gott Abraham einen Nachkommen versprochen hatte, bekam Sarah Isaac. 25 Jahre. Abraham war damals 100 Jahre alt, er wurde dann ja 175 Jahre alt, und Sarah war 90 Jahre alt, sie wurde 127 Jahre. Und nach der Geburt Isaaks musste Hagar mit ihrem Sohn Ismael von der Sippe Abrahams wegziehen. So gingen die Jahre ins Land und Isaak wurde erwachsen. Über seine Kindheit erfahren wir nichts. Offensichtlich geschah in den nächsten Jahren nichts, das so bedeutungsvoll war, dass es im ersten Buch Mose hätte niedergeschrieben werden müssen. Die Erzählung macht also einen riesigen Zeitsprung. Leider wissen wir nicht, wie alt Isaak war. Ich habe das versucht auszurechnen, aber man hat zu wenig Eckdaten, um das genau auszurechnen. Aber wir können davon ausgehen, dass er um die 30 Jahre gewesen sein musste. Also noch nicht so ein kleiner Junge, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und damals geschah etwas Dramatisches, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Lesen wir, was Mose berichtet. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebst oder lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Also wohlbemerkt, ein Brandopfer ist für den Isaak ein Todesurteil. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am 3. Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne, und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Was für ein schreckliches Wort. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Wider hinter sich im Gestrüpp, mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den wieder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham blieb das selbst. Wer diese Geschichte zum ersten Mal hört, dem muss der Atem stocken. Ist das möglich, dass der liebende Gott Abraham den Auftrag gibt, seinen Sohn zu töten und dann als Opfer darzubringen? Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Geh und opfere dein liebstes Kind, deinen einzigen Sohn. Nun, wir wissen, die meisten von uns, dass Isaak nicht der einzige Sohn Abrahams war. Doch Isaak, und um das geht es, war der einzige Sohn, durch den die Versprechen Gottes in Erfüllung gehen können. Isaak war der Sohn der Verheißung, der Sohn der Versprechung. Also wenn Gott sein Versprechen erfüllen wollte, dann brauchte er Isaak und Abraham wusste das. Er ist der einzige Sohn, auf dem das Versprechen liegt, das Gott dem Abraham gegeben hat. Gott hatte sich diesbezüglich festgelegt. Es ist ja eine ungeheure Vorstellung, da wartet Abraham 25 Jahre, dass er endlich den Sohn der Verheißung bekommt. Und etwa nach 30 Jahren später soll er seinen Sohn töten, der noch keine Nachkommen hat. Man muss sich das mal vor Augen führen. Die Vorstellung, unser eigenes Kind zu töten und auf einem Altar zu verbrennen, lässt uns erschaudern. Die meisten von uns wagen die Frage fast nicht zu stellen und doch liegt sie uns auf der Zunge. Warum gibt Gott dem Abraham einen so grausamen, unmenschlichen und unerträglichen Auftrag? Eine Antwort finden wir im Text selbst. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Gott prüft Abraham. Er wollte wissen, wie stark Abraham, der für die Menschheit zum Vater des Glaubens werden wird, ihm tatsächlich vertraut. Niemals hätte Gott zugelassen, dass Abraham seinen Sohn tötet. Wenn er sich nicht gehorcht hätte, hätte Isaak weitergelebt. Aber Gott hätte nie zugelassen, dass Abraham seinen Sohn tötet. Aber Gott wollte wissen, wie stark der Glaube Abrahams war. Sein Vertrauen, wie stark das zu ihm ist. Glaube ist ja gleich Vertrauen. Wenn wir vom Glauben sprechen, sprechen wir meistens von Vertrauen. Vertraue ich Gott? Vertraue ich dem, was Gott sagt? Lesen wir die Bibel aufmerksam, stellen wir fest, dass es sowohl im Alten wie im Neuen Testament zur Sprache kommt, dass Gott Menschen prüft. Ob sie es mit der Beziehung zu ihm ernst meinen. In der Richterzeit ließ Gott zum Beispiel feindliche Völker in Kanaan mit der Begründung weiter dort leben. Diese blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit kund würde, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihnen, ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Gott wollte wissen, ob die Israeliten ihm treu bleiben oder ob sie sich von ihm abwenden, sobald es schwierig wird, ihm treu zu sein. Gott möchte wissen, ob unser Vertrauen in ihn ein theoretisches oder ein praktisches Vertrauen ist. Ob wir Glauben nur als Lippenbekenntnisse, also ob unser Glauben nur aus Lippenbekenntnissen besteht oder auch in Taten und Handlungen Ausdruck findet. Er will wissen, ob wir nur fromm reden oder ob wir auch fromm leben. Ob wir ihm auch dann treu bleiben, wenn wir dafür auf etwas scheinbar Schönes verzichten müssen. Gott will wissen, ob das, was, wenn man auf uns drückt, ob das rauskommt, was wir vorgeben zu sein. Also das einfache Beispiel mit der Zahnpastatube. Er will wissen, wenn auf die Zahnpastatube drückt, kommt da Zahnpasta raus oder kommt da Luft raus? Wer sich in der Bibel gut auskennt, wird nun an eine Aussage im Jakobusbrief denken, die dem, was ich eben gesagt habe, zu widersprechen scheint. Jakobus schreibt, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Also Gott führt nicht in die Versuchung. Jakobus spricht hier darüber, dass Gott einen Menschen nie dazu reizen würde, etwas Böses zu tun. Das macht Gott nicht. Wenn Gott uns prüft, dann fordert er uns heraus, das Gute zu tun. Dass wir uns beweisen können, nicht indem, dass er uns zur Sünde verführt, sondern er will sehen, ob wir bereit sind, das Gute zu tun. Er will uns herausfordern, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Grunde will er wissen, ob wir ihn ernsthaft lieben. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem Leben. So wie Mose dem Volk Israel sagte, der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Ich bin überzeugt, dass Gott wusste, dass Abraham ihm vertrauen wird. Abraham musste das tun, damit wir in ihm ein gutes Vorbild für den rettenden Glauben haben. Hier wird auch ein geistliches Prinzip sichtbar, das Jesus im Zusammenhang eines Gleichnisses formulierte. Wem viel gegeben wird, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist ein geistliches Prinzip, deshalb ist es immer ein Problem, wenn wir als Christen immer einander messen, weil wir das nicht können. Weil wir nie wissen, wie viel einem Menschen gegeben ist. Aber eins wissen wir, Abraham war sehr viel gegeben. Denn Abraham hat Gottes Stimme mehrfach gehört. Er wusste genau, wann Gott mit ihm spricht. Abraham musste sich nicht fragen, als er den Auftrag bekam, Isaac zu opfern. Oh, Mensch, ist das jetzt ein Hirngespinst? Drehe ich jetzt durch? Muss ich zum Psychiater? Habe ich jetzt das geträumt oder was soll das jetzt? Nein, er wusste, jetzt hat Gott mit mir gesprochen, weil sich Gott schon so oft ihm offenbarte. Er kannte die Stimme Gottes. Und deshalb war ihm sehr viel gegeben und deshalb wird von ihm auch mehr erwartet. Gott wusste auch, wie weit er mit Abraham gehen konnte. Denn auch das ist ein geistliches Prinzip, das Paulus gegenüber den Korinthern äußert. Und das galt auch für Abraham und das gilt auch für uns bis heute. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, das tut er, das ist neutestamentlich, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Mit anderen Worten, wenn Gott von dir etwas erwartet und du würdest dich überfordert fühlen, dann tu es trotzdem, denn du wirst es schaffen. Gott erwartet nichts von dir, das du nicht bewältigen könntest. Natürlich müssen wir noch klären, was Gott von mir erwartet. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, ist jetzt das, was ich meine, tun zu müssen, ist das das, was Gott wirklich erwartet? Oder sind das Erwartungen von der Gemeinde, von Freunden, von Familien, die sie an mich haben? Oder ist es eine Erwartung von Gott? Wenn wir das merken, dass Gott uns da prüft, dann wird er uns auch die Kraft geben, das Richtige zu tun und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Leider berichtet uns Mose nichts über die Gedanken und Gefühle Abrahams, als ihm Gott diesen Auftrag gab. Das wäre schon sehr interessant, darüber etwas zu erfahren, wie wird Abraham denn zum Beispiel die Nacht verbracht haben, bevor er aufbrach. Hat er gut geschlafen? Ist er wach gelegen? Wir wissen es nicht. Es ist eigentlich verblüffend, wenn ihr mal diese Geschichte lest, wie nüchtern sie erzählt wird. Wie eigentlich emotionslos. Die Emotionen entstehen nur in uns, wenn wir uns vorstellen, was er jetzt da machen muss. Aber es wird ganz schlicht und emotionslos praktisch einfach erzählt, was da geschehen ist. Und die Reaktion des Abraham, muss man einfach sagen, war erstaunlich. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Voilà. Hat es einfach gemacht. Wie selbstverständlich tat er, was Gott ihm von ihm verlangte. Keine Widerrede, so wie bei Mose. Der Gott eine klare Abfuhr erteilte, als er ihn nach Ägypten schicken wollte. Mose antwortete, nachdem ihm Gott genauso erklärt hat, wie er ihm helfen wird, dass er aus dem Stab eine Schlange macht und wieder einen Stab und dass er, wenn er die Hand hier reinsteckt, sie rausnimmt mit Aussatz und dann wieder rein und dann ist der Aussatz wieder weg. Er hat ihm sogar Wunder mit auf den Weg gegeben. Und die Antwort von Mose war, nimm es mir nicht übel, Herr, aber schick keinen anderen. Lass mich jetzt in Ruhe, ich will einfach nicht. Und damit machte Mose Gott außerordentlich zornig. Abraham rebellierte nicht. Er ist der Vater des Glaubens. Er tat, was Gott von ihm verlangte. Die Reise von Beersheba nach Moria dauerte 3 Tage, es mussten ungefähr 85 Kilometer zurückgelegt werden. Moria ist da in Jerusalem, dann später, ich komme dann noch darauf zurück. Und das ist Beersheba eigentlich so der Wohnort des Abrahams. Am Ziel angekommen, sagte Abraham seinen beiden Knechten, die er mitgenommen hatte, bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Fällt euch da etwas auf, dem was Abraham sagt? Wir wiederkommen? Wir? Wir wollen wieder zu euch zurückkommen. Abraham war der Überzeugung, dass er mit Isaak zurückkehren wird. Er konnte sich offenbar nicht vorstellen, dass Gott nicht irgendwie eingreifen würde. Wie Gott das machen wird, wusste er nicht. Aber er war sich sicher, dass er mit Isaak zurückkehren wird. Auf dem Weg zum Opferstelle fragte Isaak, wo eigentlich das Opfertier sei. Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Das war dann aber nicht so. Abraham baute den Altar und legte Holz darauf. Weit und breit war kein Opfertier zu sehen und es gab keine neuen Anweisungen Gottes. Er fesselte also Isaak und legte ihn aufs Holz auf dem Altar. Was dachte wohl Isaak? Plötzlich nimmt ihn der Vater, fesselt ihn und legt ihn auf das Holz. Der musste ja das genau wissen, was jetzt passiert. Er kannte die Opferrituale. Gerne würde ich wissen, was die beiden miteinander geredet haben. Irgendwann musste Abraham seinem Sohn gesagt haben, du, es tut mir leid, aber ich muss dich opfern. Du bist dieses Tier eigentlich, oder das Opfer, der Opfergegenstand. Es war nur möglich, dieses Opfer darzubringen, wenn Isaac damit einverstanden war. Denn es wäre für ihn leichtes gewesen, seinem alten Vater zu entfliehen und sich zu verstecken. So musste er bestimmt einwilligen. Nun, Abraham ergriff das Messer, mit dem er seinen Sohn töten wollte, bevor er ihn bevor er das Holz in Brand setzte. Muss man sich das mal vorstellen? Er packt das Messer und hat es schon in der Hand und weiß, jetzt wird es dann soweit sein. Und jetzt, später, könnte man gar nicht eingreifen, greift Gott ein. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham, was für eine Erleichterung musste das für die beiden gewesen sein. Abraham ließ das Messer fallen und hörte den Engel sagen, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, dass deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Fürchten, dieses Wort fürchten, bedeutet im Alten Testament oft Glaube oder Vertrauen. Fürchten, respektieren. Und Abraham sah einen Widder, der sich im Gestrüpp verfangen hatte und opferte dieses Tier anstelle seines Sohnes. Wir fragen uns natürlich immer noch, wie konnte Abraham so weit gehen? Er hätte seinen Sohn tatsächlich geopfert. Hätte der Engel nicht interveniert, hätte er es getan. Wie konnte er nur? Auf diese Frage finden wir im Neuen Testament eine Antwort. Das hat natürlich auch die Menschen damals schon beschäftigt. Da heißt es, durch den Glauben oder durch das Vertrauen hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Also er war bereit, den einzigen zu geben, der das quasi Bürge für das Versprechen war, das Gott ihm gegeben hat. Muss ich das vorstellen? Warum tat er das? Aus Glaube, weil er gehorsam war. Weil Abraham Gott vertraute und wusste, dass Gott sein Versprechen halten wird. Deshalb befolgte er die Anweisung Gottes. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Deshalb wusste Abraham, dass er mit Isaak zu seinen wartenden Knechten zurückkehren würde. Entweder wird ihm Gott ein anderes Opfer zeigen, oder er wird Isaak, nachdem er ihn geopfert hat, erwecken, auferstehen lassen. Das traute Abraham Gott zu, weil er wusste, Gott hat alles in diesen Isaak hineingelegt. Ganzes Versprechen. Er wird eingreifen, so oder so, ich werde mit Isaak zu meinen Knechten zurückkehren. Das ist Glaube. Egal, was uns passiert, könnten wir auch sagen, so oder so, wir werden die neue Erde betreten. Was Gott versprochen hat, wird er halten. Und selbst wenn es in unserem Leben so aussieht, dass alles nicht wirklich eintreffen würde, es wird eintreffen. Diese Geschichte hat natürlich eine heilsgeschichtliche Dimension. Gott führte Abraham an den Ort, an dem später der Tempel in Jerusalem gebaut wurde, die Opferstätte des Volkes Israels. So lesen wir im zweiten Chronikbuch, dann begann Salomo, der Sohn Davids, auf dem Berg Moria in Jerusalem das Haus für den Herrn zu bauen. Den Platz hatte schon sein Vater David bestimmt, weil ihm dort auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna, der Herr erschienen war. Und es würde mich nicht überraschen, wenn der Ort der Opferung genau dort gewesen wäre, wo Jesus über 1900 Jahre später gekreuzigt wurde. Das würde mich nicht überraschen. Der Engel bestätigte gegenüber Abraham nochmals das Versprechen Gottes. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und dieser Nachkomme, das erklärt uns später der Apostel Paulus, ist Jesus Christus. Den Galaten schreibt er genau in Bezug auf diese Stelle im Genesis 22. So ist es auch mit der Zusage, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gemacht hat. Er sagt übrigens nicht, und deinen Nachkommen. Übrigens steht das in vielen Bibelübersetzungen, steht das im Plural. Und ich habe schon eine Übersetzung gesehen, die habe ich jetzt rausgeschmissen, ich habe zuerst die drin gehabt, aber sie ist rausgeschmissen. Das ist ganz verdreht. Da verstehen wir überhaupt nicht mehr, was eigentlich gesagt wird. Aber Paulus als Apostel nimmt Bezug auf diese Stelle und sagt, er sagt übrigens nicht, und deinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären, sondern er sagt ausdrücklich, deinem Nachkommen. Und er meint damit Christus. Das ist der Nachkomme, über den alle Völker, durch den alle Völker gesegnet werden. Was damals geschah, war ein Vorbild auf das bevorstehende und vollkommene Opfer, das dann nicht von einem Menschen geopfert wird, sondern Gott selbst wird seinen einzigen und geliebten Sohn opfern. Mit Abraham und Isaak hat Gott gezeigt, wie die endgültige, vollkommene Erlösung aussehen wird. Gott als Vater wird seinen liebsten und einzigen Sohn opfern. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied. Mit der Kreuzigung von Jesus gibt nicht ein Mensch seine Liebe zu Gott Ausdruck, sondern Gott gibt damit seine Liebe zu uns Menschen Ausdruck. Wesentlicher Unterschied. Gott gibt seine Liebe zu uns damit Ausdruck. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott will uns mit dieser Geschichte von Abraham und Isaak bestimmt nicht sagen, dass wir damit rechnen müssten, von ihm aufgefordert zu werden, eins unserer Kinder zu opfern. Wie schrecklich! Im Gegenteil, Gott hat das Menschenopfer nicht zugelassen, er hat es ja geradezu verhindert. Denn Menschenopfer sind Gott ein Greuel. Das einzige Menschenopfer, das Gott je geopfert hat, war das Opfer seines eigenen Sohnes. Denn dadurch hat er uns erlöst, wie es schon im Alten Testament angekündigt wurde. Er ist um unser Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott tat das für uns, für dich und für mich. Er hatte seinen Sohn die Strafe bezahlen lassen, die ich verdient hätte. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, auf diesen Nachkommen, auf Jesus Christus, seinen Sohn. Was Gott von Abraham verlangte, war einmalig und einzigartig. Das wird sich nicht wiederholen, nie und nimmer. Niemand muss erwarten, dass Gott von ihm verlangen würde, sein eigenes Kind zu töten. Wenn du diesen Gedanken einmal haben solltest, dann kommt er garantiert nicht von Gott. Und dann musst du dringendst Hilfe suchen. Das kann nicht von Gott sein, so ein Gedanke. Jesus war der einzige Mensch, der menschgewordene Gott, der geopfert wurde. Gott selbst ließ sich für uns hinrichten. Jesus flehte vor seiner Hinrichtung zu seinem Vater: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diese bitteren Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. So hat er sich gebeugt und hat eingewilligt in das Opfer, genauso wie Isaak einwilligen musste, dass der Vater ihn opfert. So hat hier Jesus eingewilligt und gesagt: Ja, ich tue es, wenn es dein, weil ich deinen Willen tue. Jesus war bereit, für unsere Schuld zu sterben. Und was wir von Abraham lernen können und worin er uns Vorbild ist, das ist sein unerschütterliches Vertrauen in Gott. Seine vertrauensvolle Hingabe. Er vertraute, dass Gott gute Gedanken über ihn hat. Und darin sollten wir ihm nacheifern. Es ist die Hingabe an Gott selbst. Der Apostel Paulus fasste diese Hingabe in Worte, indem er die Christen in Rom aufforderte: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So dienen wir Gott. Dienen wir doch mit allem, was wir haben und sind, unserem Herrn. Das ist die Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber, der uns durch den Tod seines Sohnes für Zeit und Ewigkeit gerettet hat. Und mit den Liedern, die wir jetzt singen werden, können wir das wie für uns noch mal festmachen. Jawohl, Gott, mein Leben soll ein Leben der Hingabe für dich sein. Ich will wirklich dir treu bleiben. Und ich bin auch bereit, auf das eine andere zu verzichten, wenn ich merke, dass dir das keine Freude macht und du das nicht willst. Dann will ich deinen Willen tun. Und vielleicht hast du das eine oder andere, wo du im Grunde genommen weißt, wo du mal dran arbeiten solltest, weil du weißt, dass das Gott gerne möchte, dann sag ihm doch während diesen Liedern: Ich pack's an, Herr. Ich will es jetzt anpacken. Denn ich will ein Leben führen, das dir gefällt.